sicher. Mit den Tools, da wundern wir uns alle. Wir haben immer in der Vorstellung vom Heinz sein Zuhause, das muss einfach eine riesen Ansammlung an Tools sein.
Nur anfangen, was zum Studieren, weil man was für den Kopf braucht, ist dann auch vielleicht der falsche Weg, sondern man sollte sich schon so ein bisschen im Hinterkopf haben, macht es Sinn, dass ich das vielleicht auch nach der Karriere verwenden kann. Wir müssen da einfach aufpassen, dass die kleinen Nationen da wirklich uns quasi nicht runterfallen, weil wir haben jetzt schon immer zu kämpfen, quasi genügend Teams für die Staffel, für einen Teamsprint zu haben.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo und einen wunderschönen Dienstag wünschen wir euch allen. Heute mal wieder mit einer neuen She Happens Folge und so langsam können wir zählen bis zur WM. Heute in einer Woche startet die nordische Ski-WM in Oberstdorf und passend dazu hat Johannes Rützek heute noch bei uns vorbeigeschaut. Doch bevor wir mit ihm reden, reden wir natürlich as usual zuerst mal wieder übers Wochenende. Mein Name ist Corinna Horn und mit wir meine ich Moritz Batscheider.
Hallo.
Und Vinzenz Geiger.
Hallo.
Ja, die Alpinen holen in Cortina 3 Silbermedaillen. Vinzi, du hast es schon gesagt, dass sie in jedem Rennen eine Chance haben, aber mich hat es enorm überrascht. Wie ging es euch?
Auf jeden Fall auch überrascht, auch wenn ich das schon so prophezeit habe, aber speziell dann beim Andi Sander und beim Robert Baumann, bei beiden, also einfach nur genial. Beim Andi Sander, wenn man das verfolgt, also ich verfolge es schon länger oder ihr wahrscheinlich auch, aber ich kenne ihn halt auch schon länger und der schaut bei uns am Stützpunkt und man weiß, was das für eine Maschine einfach ist und so trainingsfleißig heißt es immer und ja, steht gut auf dem Ski, dass dann einfach noch kein Podest rumkommen ist. Das ist einfach so gefühlt eine Frage der Zeit, aber halt jetzt schon seit 10 Jahren und jetzt schafft das halt direkt bei der WM. Das ist schon genial.
Ja, und dann natürlich auch bittersüß. Zudem, so seit 10 Jahren wartet man so. Wir hatten es neulich schon von dem Vergleich der Nico Hülkenberg, für alle Motorsportfreunde des alpinen Rennsports. Immer sehr, sehr schade und oft so knapp. Und jetzt ja bittersüß im Sinne von auch so knapp. Eine Hundertstel am ersten Podest, was gleichzeitig der Weltmeistertitel wäre, vorbei. Aber natürlich Silbermedaille unfassbar gut und generell, was eine Fahrt. Und den Super-G, der war ja fast noch wilder zum Anschauen. Ahnt nichts Böses, macht den Fernseher an und dann geht es los und die ersten drei mal erstmal alle raus und dann man denkt sich kurz, ach du Scheiße, wann gab es das letzte Mal und sind wir vielleicht in einer Situation, wo tatsächlich mal ein Kurs gesteckt wurde, der vielleicht so nicht durchzuziehen ist? Hattet ihr das auch kurz?
Ja, auf jeden Fall.
Absolut crazy. Ich dachte echt kurzzeitig, jetzt brechen sie das Rennen nochmal ab und fangen nochmal von vorne an.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also jeden, den ich darauf angesprochen habe, auch bei uns in den WhatsApp-Gruppen, wurde diskutiert. Ja, also die müssen das auch jetzt nochmal neu starten, oder? Da kann man doch gar nicht drum kommen.
Ja, und dann umso beeindruckender, wenn man dann sieht, dass es doch, doch zu fahren ist und man doch auch wieder dann, weil ja oft drüber gesprochen wird und in Interviews gefragt wird, wie gut ist die Kommunikation vor Ort, was geben die da, wenn die schon unten sind, nach oben weiter. Und da hat man dann einfach, ohne dass man diese Frage beantworten muss, im Interview einfach gesehen, dass das, wie gut das funktionieren kann und wie vielseitig diese Fahrer dann doch so, wie schnell sich manche auf solche Situationen anpassen können und dann war es natürlich auch spektakulär anzuschauen einfach.
Aber ich habe mir schon auch zwischenzeitlich irgendwie so gedacht, für die ersten drei Fahrer war es irgendwie schon ein bisschen unfair, weil die anderen ja oben standen und dann vielleicht auch nochmal irgendwie im Fernsehen sich das anschauen konnten.
Das war auf jeden Fall unfair, aber das hat dann die Abfahrt gezeigt. Es kann auch Segen sein, eine von den ersten Nummern zu haben.
Ja, auf jeden Fall und noch kurz beim Super-G, was ich dann eben dann schon, wo ich mir dachte, weil erst dachte ich mir so, nee, so kann man doch diesen Kurs nicht setzen. Und dann dachte ich mir, eigentlich schon auch frech, aber auf eine geniale Art und Weise, wenn man es denn mal gecheckt hat, dass natürlich das Fiese eben, dass es im Super-G auch kein Training geben darf. Aber wenn man so Elemente einbaut, die dem die dem Naturell dieses Sports widersprechen. So, wenn ich einen Kurs so setze, der vielleicht doch diese Fahrer mal zwingt, einen Bremsschwung zu machen und so. Und da dachte ich mir irgendwann dann schon, ja, also natürlich sehr gewagt und unfair für die, die vorne wegfahren müssen, aber hatte schon irgendwie auch einen gewissen Reiz.
Ja, zum Anschauen war es irgendwie genial. Also man hat einfach darauf gewartet, oh, jetzt kommt gleich der Sprung und dann die Kurve. Und ja, die verschiedensten Arten und Weisen, wie sie es probiert haben, durchzukommen. Und ja, es hat irgendwie, also für den Zuschauer war es genial, für die Athleten wahrscheinlich nicht für alle, aber das wäre schön, wenn ich das jetzt mal aus der Perspektive beobachten darf und mich freuen darf.
Ja, und bei der Abfahrt dachte ich mir dann zum Thema Kurssetzung, da haben sie dann, dachte ich mir, okay, da muss doch jetzt gagmäßig, ich weiß jetzt tatsächlich leider gar nicht mehr, wer den gesetzt hat, aber noch einen draufgepackt, weil dieser Mittelteil in der Abfahrt, da dachte ich mir auch, okay, so, hattet ihr das Bedürfnis, da noch zwei, drei kurze Riesenslalom-Schwünge einzubauen? Also auch der war ja diese eine Kurve vor dem Sprung, da dachte ich mir, hui, da bin ich gespannt, ob die jeder erwischt. Also auch das war ein Spektakel anzugucken. Prinzipiell die Ski-WM bisher finde ich sowohl fürs deutsche Team als auch für mich Dulli vor dem Fernseher ein voller Erfolg.
Ja, voll.
Definitiv.
Und dann gab es ja heute noch die alpine Kombination bei den Damen und bei den Herren. Und bei den Herren, wir hatten es mit Johannes Ritschek im Vorgespräch schon, ein schönes Ergebnis für seinen quasi Schwager Simon Jocher, Fünfter in der alpinen Kombination. Ich habe es leider nicht gesehen. Hat es wer von euch gesehen noch?
Ich habe es gesehen.
Ich habe es auch gesehen.
Shame on me.
Aber du warst ja auch noch unterwegs.
Das stimmt.
Also der Slalom lief ja erst kurz bevor wir jetzt aufzeichnen.
Ich fand's, was ich krass fand, dass da hat man mal wieder gesehen, wie es im Slalom, weil so ein Kombi-Slalom ist ja meistens jetzt nicht so anspruchsvoll gesteckt vom Lauf her und das schaut dann so schnell aus, wie die fahren. Weil die Slalom-Spezialisten, die lassen es da dann krachen. Da sieht man mal, wie die angreifen und wie schwer normalerweise die Kurse sind. Also es war irgendwie beeindruckend, wie die da durchgefahren sind mit vollem Angriff. Also wirklich keine Rücksicht auf Verluste. Das war cool.
Ja, was ich noch interessant finde zu sehen, wenn ich mir die Ergebnislisten anschaue bei der Kombination, weil wir immer wieder darüber sprechen, man muss bei den Damen, müssen die Fahrerinnen kompletter sein, was Technik und Speeddisziplin angeht, wenn es um den Gesamtweltcup geht, als bei den Herren. Und bei den Damen haben aber dann doch jetzt, das lässt sich natürlich nicht aufs große Ganze schließen, aber deutlich weniger das Rennen beendet und zwar nur 16 Läuferinnen an der Zahl durften am Schluss sich eine Wertung einholen. Bei den Herren immerhin 23. So viel zur Alpine Ski-WM und wir haben natürlich eine ganz vergessen und zwar Kira Weidle. Und das muss ich sagen, hat mich eigentlich fast mit am meisten gefreut, weil ich mich neulich noch aufregen musste. Im Sinne von, die lässt man da ganz alleine als einzige deutsche Fahrerin durch die Weltgeschichte zu den Speedrennen reisen. Und dann liest man direkt so Schlagzeilen, nachdem, weiß ich nicht, was da die Erwartungen hätten sein sollen, dann doch mal wieder nach einem fünften Rang, nach einem sechsten Rang doch mal wieder irgendwie eine Platzierung, die 20 drin war, dass sie enttäuscht und versagt und so weiter. Und dass die bei dieser WM die hat ja nicht mal ein Team, als einzige dann trotzdem irgendwie zu dieser WM anreist und da eine Silbermedaille holt, ist, finde ich, unfassbar und ein wahnsinniges Statement.
Ja, auf jeden Fall. Und das wäre eigentlich auch, das fand ich eigentlich auch immer ganz interessant. Wie ist es, als einzige so rumzumreisen, wie du schon gesagt hast, in der Weltgeschichte nur mit Betreuern und einziger Athletin in dem Fall? Das muss doch komisch sein.
Wie lange würdest du das aushalten? Nur mit deinen Betreuern? Ohne dein Team?
Boah, das weiß ich nicht. Ich kann es mir halt einfach gar nicht vorstellen, wie es ist, weil bei uns immer viele dabei sind, deswegen. Aber ja, das wird
eigentlich hat es ja ganz klug
gehen,
gemacht.
Aber
wir hatten es ja neulich davon, vom Thema Privatteams.
Ja.
Ist ja halber ein Privatteam.
Kira Waldner.
Sie muss nicht mal was dafür zahlen.
Ja, richtig. Kommt das einfachste Privatteam der Welt und es hat funktioniert. Also auch da großartige Leistung. Und über großartige Leistung konnte sich auch unser letzter Gast aus She Happens freuen und zwar bei der Biathlon-WM. Johannes Lukas muss, so wie es aussieht, wohl nicht noch spontan das Ticket auf die Pokljuka lösen. Coco, er kann sehr zufrieden sein mit der Leistung seiner Schwedinnen und Schweden.
Ja, auf jeden Fall mehr als die Deutschen, würde ich mal sagen. Aber die Schweden haben schon echt starke Leistungen gezeigt die letzten Tage. Also am meisten hat mich fast das Sprintgold von Martin Ponsiluoma überrascht, der wirklich als doch nicht immer so sicherer Schütze im Sprint 2x0 schießt und wirklich den perfekten Tag erwischt hat, über den wir auch in der letzten Folge gesprochen haben. War schon sehr cool.
Ja, und die Deutschen haben da komplett versagt. Also Erik Lesser war der beste Deutsche als 36.
Nee, ist richtig. Erik Lesser ist 66. geworden.
Ah, nee, Arndt Pfeiffer.
Hat sich nicht qualifiziert für einen Verfolger. Ja,
genau, Arndt Pfeiffer ist 36. geworden. Aber es ist halt bei der WM super blöd, wenn du halt im Sprint einfach schon so schlecht abschneidest, weil halt einfach noch der Verfolger dran hängt. Aber im Verfolger kannst du leider auch nicht mehr so viel nach vorne laufen, vor allem mit den Platzierungen. Aber ja, dafür lief es bei den Damen umso besser.
Ja, da lief es umso besser, aber es war doch auch halt extrem knapp. Also bei der Denise, da habe ich gedacht, ja, das ist eine Medaille. Also
no.
Ein Fehler und saugut laufen, also so sah es aus. Ja, safe ist das eine Medaille, aber dann ganz knapp nicht.
Aber zum vermeintlichen Versagen, weil wir doch gerade schon in diesem Sprech waren, nein, müssen wir gar nicht so viel unterstützen, aber zum Abschneiden der deutschen Herren jetzt nochmal kurz, die Damen das deutlich besser gemacht, war sehr knapp. Coco, unsere hauseigene Biathlon-Expertin, was war da los? So, en Detail.
Oh, das ist echt schwer zu sagen. Ich glaube, auf die Frage gibt es gar keine Antwort, weil einfach im Sprint nicht viel zusammengepasst hat. Weder im Schießen noch im Laufen. Ich meine, Erik Lesser hat 2 Fehler geschossen, hatte letztendlich die, ich glaube, 64. Laufzeit und da hat einfach nichts gepasst. Und bei den anderen Herren hat halt auch nichts gepasst am Samstag. Woran das jetzt gelegen hat, schwer zu sagen. Aber auf der Pokljuka hat man einfach gesehen am Wochenende, man muss gut schießen, es werden sehr, sehr wenige Fehler geschossen. Und hoffen wir einfach, dass jetzt in der zweiten Hälfte der WM ein bisschen weiter nach vorn geht.
Sind wir auf jeden Fall gespannt. Was steht denn noch auf dem Programm? Können wir vielleicht noch kurz mit durchgeben, weil wir uns ja in Richtung nächste Woche mehr Infos dazu übrigens, was wir zur nordischen Ski-WM dann machen, gibt es am Ende dieser Folge. Aber ab nächster Woche ganz dreist rausnehmen, erstmal aus den Sportarten Biathlon, Ski-Alpin und uns eben auf die nordischen Sportarten und die WM in Oberstdorf konzentrieren. Was steht denn bei der Biathlon-WM noch im Programm? Bei den Alpinen ist recht einfach gesagt, Speedfahrer waren dran. Jetzt über die Kombination der Übergang in die Technikwoche. Da wird es mit Sicherheit auch noch spannend sein, Vinzenz, um bei deiner Prognose zu bleiben. Auch da könnte man sich vorstellen, dass die Deutschen sich in mehreren Rennen vielleicht eine Medaille holen könnten. Ich bin besonders gespannt auf den Riesenslalom unter anderem. Was gibt's beim Biathlon denn noch?
Heute am Dienstag steht noch der Einzelwettkampf der Frauen an. Morgen geht's dann weiter mit dem Einzel der Herren. Und dann folgen noch die Staffelwettkämpfe und die Massenstarts am Sonntag.
Auch ordentlich was geboten.
Ja.
Kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Was man sich nicht so gut angucken konnte, ich habe zumindest nach dem ersten Durchgang abgeschalten gestern, waren die Skispringer, explizit die männlichen Skispringer des DSVs. Finzi, du schlägst die Hand vor den Kopf. Was sagst du denn zu den Skispringern?
Ja, also da hat man einfach gesehen, da war der Wurm drin und ja, ich glaube, die müssen mal einfach nochmal abschalten. Und ja, man hat es gesehen, beim Eiser waren Ansätze da, aber so das ganze Team hat ein bisschen verbissen gewirkt. Ist dann extrem schwer im Skispringen aus so einem Tief rauszukommen und ja, da hat einfach die Lockerheit, die Leichtigkeit gefühlt. Das ist jetzt von außen extrem leicht zum Sagen, dass es gefehlt hat, aber das ist eben genau das, was man halt nicht erzwingen kann, die Leichtigkeit. Und das ist halt das, was fliegt. Und das ist halt genau die Schwierigkeit. Deswegen einfach weiter buddeln, vielleicht an die Erfolge denken, die man schon gefeiert hat dieses Jahr. Dann wird es schon wieder laufen.
Das war nämlich die Frage in dieser unerklärlichsten, wie ich finde, in der unerklärlichsten aller Sportarten, die ich so kenne. So schnell, wie das jetzt quasi bergab ging, innerhalb, also wir sprechen ja nicht von einer Saison auf die andere, sondern von einem Monat oder von zwei, wo es von, hey, das ist ein Bombenteam, die stehen Bombe da, da sind zwei absolute Topspringer am Start, hinzu, da passt gar nicht zusammen. Kann man genauso schnell innerhalb von jetzt noch 1,5 knapp 2 Wochen auch wieder an den Ursprungspunkt, da wo man vielleicht im Dezember, Anfang Januar noch stand, zurückkommen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich traue eigentlich im eiserten Kahle alles zu. Man weiß, die Schanze mögen sie. Also sie sind ja beide bei der Tournee extrem gut gesprungen. Der Kahle hat einen Sieg beim Heimspringen Oberstdorf bei der Tournee geholt dieses Jahr oder hat diese Saison. Das passiert alle, wie lang? Alle 60 Jahre.
60 Jahre.
Ja, also ich glaube, wenn man da dran denkt und weiß, dass es geht, er weiß, dass es geht, weil da hat es funktioniert, dann geht es ganz schnell. Und ja, da musst du einfach nur bei einem Mal vielleicht der Knoten platzen und dann kann es sein, dass es gleich bei allen wieder bergauf geht. Und das wäre ihnen zu wünschen. Und ja, ich kann es mir gut vorstellen.
Ja, dann hoffen wir doch, dass das möglichst bald aufgeht und werden uns nächste Woche auch ausführlich damit befassen. Und bevor wir uns jetzt ausführlich mit Johannes Rizek befassen, noch ganz kurz, wir müssen es schon kurz erwähnen, der Move des Wochenendes, und zwar Maxence Musaton in der Abfahrt. Ich hoffe, die X-Games Wildcard für den Knucklehack nächstes Jahr ist schon raus. Fitzi, wann hast du das letzte Mal einen so schönen Nosebutter in einem so engen Anzug performen sehen?
Noch gar nie.
Ich glaube nämlich auch nicht. Wäre eine Show wert. Respekt für diesen Move. Und damit in Richtung Johannes Rizek. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wunderbar, wieder einen She Happens-Gast hier zu haben. Und noch dazu einen, auch wenn das vielleicht gar nicht weiß, der passiv vielleicht ein kleines bisschen mitschuld dran ist, dass es diesen Podcast hier gibt. Hallo Johannes Rizek.
Hi, ja, jetzt bin ich aber gespannt, warum passiv dran schuld.
Ja, der Coco hab ich vorweg schon erzählt, aber wir hatten vom guten Dreivierteljahr das Vergnügen, ein Interview führen zu dürfen, allerdings für das Fernsehen / einen Livestream. Und dann kam ich vorher auf die Idee, den lieben Finstens auch mal anzufragen, ob er ein paar unangenehme Insider-Infos hat. Und dadurch kam mir dann ein paar Wochen später die Idee, wie wäre das eigentlich, wenn man das öfter macht, dass man Finstens fragt, ob er ein paar unangenehme Insider-Infos hat.
Ah.
So kam dieser Podcast zustande.
Ja, interessant. Ja, freut mich.
Habe ich auch noch nicht gewusst.
Und anschließend unser letztes Gespräch, muss ich ganz kurz fragen, geht's deinen Katzen gut?
Ja, da geht alles. Denen geht's gut, auch wenn es jetzt gerade aktuell ein bisschen zu kalt ist für draußen. Deswegen sind sie viel drin und ein bisschen unleidig, aber das kriegen wir gut hin.
So wie die meisten von uns wahrscheinlich
eben,
auch.
Ganz genau.
Drin und unleidig. Der Winter 2021.
So ungefähr.
Wir haben gerade kurz schon geredet. Ihr wart jetzt in Oberhof auf Lehrgang. Erzählt mal, wie war's?
Ja, genau. Waren da jetzt 3 Tage in Oberhof, haben da echt Winter Wonderland vorgefunden. Die ersten 2 Tage mit Schneefall unter minus 10 Grad, auch ein bisschen wechselnden Wind, aber gerade der letzte Tag dann wirklich perfektes, strahlend blauer Himmel, perfektes Wetter und auch super Bedingungen. Die haben wirklich die Schanze in einem super Zustand gehabt und ich glaube, da konnte jeder noch ein bisschen was herausfinden, heraustesten und ja. War eigentlich ein cooler Lehrgang, oder?
Ja, also da hat sich Oberhof mal von der besten Seite präsentiert. Aber das ist halt, wir kommen halt eigentlich fast nie im Winter nach Oberhof. Also, weil meistens sind die Schanzen da nicht präpariert und die haben sie jetzt echt, ich glaube auch extra nur für uns oder vor allem, wenn wir kommen, sind nochmal extra richtig gut präpariert und dann war das Wetter halt wirklich richtig gut. Deswegen, positiv überrascht.
Was für Erkenntnisse konnte man denn noch gewinnen? Johannes, weil du gerade meintest, so kurz vor der WM.
Ja.
Was findet man da noch raus?
Oder vielleicht Erkenntnisse ist das falsche Wort. Also ich glaube, ich gerade für mich habe da nochmal jetzt das, was die letzten Wochen schon ich echt auch gut im Wettkampf umsetzen könnte an der Technik, da nochmal stabilisieren können, da vielleicht nochmal ein bisschen tiefer ins Detail gehen können, wo man vielleicht im Wettkampf dann einfach nicht ganz so das Haar in der Suppe sucht, sondern wirklich schaut, dass man da mit Selbstvertrauen rangeht und da konnte ich noch ein bisschen dran feilen und habe da jetzt eigentlich ein ordentlich stabiles Niveau, wo ich sage, wenn ich die Sprünge in den Wettkampf bringe, dann ist das, glaube ich, schon was wert.
Also, weil das ist ein leidiges Thema, da findest du das kannst du wahrscheinlich gar nicht mehr hören, aber das Thema Springen, wir müssen da gar nicht zu tief ins Detail gehen, aber Johannes, du warst einer der ersten bei euch aus der Mannschaft, der vor allem recht öffentlichkeitswirksam ging, dann doch durch mehrere Zeitungen etc. gesagt hat, mit der neuen Trainerbesetzung, vor allem mit Heinz Kutin als Sprungtrainer, wurde ein neues Feuer entfacht. Dieses Feuer brennt also noch.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es war vor allem für uns ältere oder halt arriviertere Athleten wirklich jetzt nochmal ein cooler neuer Input, wo der Heinz gerade in manchen Bereichen einfach ein bisschen andere Ansätze hat und wo wir dann einfach so ja wieder einen neuen Drive gekriegt haben. Man sieht es beim Erik auch, beim Rio und auch beim Manu jetzt, sag ich mal, die drei, vier, wo jetzt wirklich schon mit mir, sagen wir, über 5-6 Jahre da in der Mannschaft sind und da einfach haben sich viele Dinge vielleicht in den letzten Jahren, die am Anfang richtig gut funktioniert haben, vielleicht ein bisschen eingeschliffen oder ein bisschen abgenutzt, sage ich jetzt mal so, wie das vielleicht im Leistungssport sich öfters tut. Und da hat der Heinz wirklich coolen Input gebracht und ich glaube, er hat auch durch seine Erfahrung im Spezialsprunglauf da einfach ein echt cooles Auge.
Als jemand, der schon eine ganze Weile dabei ist und meintest, gerade für euch Etabliertere, war da einiges neu. War da jetzt für dich irgendwas dabei? Wir haben schon mal drüber gesprochen, dass, ich glaube, das war die Folge mit dem Erik, gerade was Trockentraining angeht, dass man da jetzt mehr macht. Aber gab es für dich irgendwas, was jetzt wirklich so komplett neu war, wo du dachtest, oh, so kann man das auch machen? Die letzten 5-6 Jahre, wie du meintest, haben wir das ganz anders gemacht.
Ja, es ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie der Skispringen neu erfindet oder da irgendwie wie ganz wilde Sachen macht. Die Basics bleiben gleich, aber genau auf die liegt er eben extrem viel Wert, dass er sagt, die Basics müssen passen, deswegen wirklich konzentriertes Trockentraining. Dann immer so dieser abgedroschene Spruch, weniger ist mehr, wirklich die Sachen, wo man macht, dann konzentriert machen, lieber sich mal mehr ausruhen. Und dann im Kontrast dazu gerade so was das Koordinative oder diese Schnellkraftübungen, auch Kraftübungen, dass man da einfach nicht zu oft das Gleiche macht, sondern gerade bei der Erwärmung im Sommer, die hat eigentlich immer anders ausgeschaut mit irgendwelchen neuen Tools, wo er da uns dann immer eigentlich vor neuen Aufgaben gestellt hat. Und so dieser Misch aus die Basics wirklich gut machen mit so quasi Input von vielen koordinativen Anforderungen. Das ist das so, wo jetzt, sag ich mal, so der größte Unterschied oder das sein Input war.
Das ist ja mit den Tools, da wundern wir uns alle. Wir haben immer in der Vorstellung vom Heinz sein Zuhause, das muss einfach eine riesen Ansammlung an Tools sein. Es gibt doch keinen Mensch, der so viel Material und Zeug für Koordination fürs Skispringen, also ich glaube, der hat in jeder Länge Ski und Schuhe daheim und wirklich, wenn es irgendwas Neues auf dem Markt gibt, wo man Gleichgewicht oder irgendwie für Stabi-Übungen oder, also der hat alles daheim. Das wirklich, jedes Mal bringt er was Neues mit und wir denken so, wo lagert man das? Das so viel Platz kann kein Mensch haben.
Ja, es ist faszinierend. Das war wirklich jedes zweite Mal irgendwas Neues wiederbracht und irgendwie so Slashpipes mit dem, wo man so wie so Handelstangen, wo mit Wasser gefüllt sind, also so dickere Rohre. Und dann dort wieder in irgendwelchen Balanceboards und also wirklich, wirklich ein ganz großes Sammelsurium.
Was ist das verrückteste Skisprung-Tool, das ihr bisher gesehen habt, was man sich vielleicht beim ersten Mal sieht und sich denkt, okay, was macht man jetzt damit?
Das ist wahrscheinlich für uns dann gar nicht so verrückt, aber wenn das jetzt ein normaler sieht, kann wahrscheinlich gar niemand was damit anfangen. Also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber es gibt sicher viele Dinge, wo sich normaler vielleicht denkt, hä, was soll das jetzt für Skispringen bringen, aber ja, ich glaube...
Ja, mal so ein Gummizug, wo man sich dann quasi an der Hüfte fixiert oder mit den Armen fixiert und wo einen dann so an der Hüfte hochzieht, das sieht dann schon für Außenstehende irgendwie wirr aus. Das ist wie so ein Trampolin, wo dann, oder fühlt sich so an oder sieht aus wie, als würde man auf dem Trampolin springen. Aber es geht halt darum, diese Bewegungsgeschwindigkeit quasi noch zu erhöhen, um da so dieses Gefühl von der Luftkräfte, die einen ja quasi am Absprung quasi angreifen und drüber, also quasi in die Vorlage bringen, um das so ein bisschen zu imitieren. Und ja, aber da sind wir jetzt schon wieder ganz schön tief drin. Aber solche Tools sehen schon komisch aus, wenn man da dran rumspringt.
Moritz und ich haben uns gedacht, wir sprechen heute mal über ein Thema, über das wir actually mit dir, Vinci, noch nie drüber gesprochen haben. Und zwar das Thema Studieren neben dem Profisport.
Oh,
und ihr beide? Was studiert ihr beide neben dem Sport?
Ich studiere nichts mehr. Ich bin fertig.
Bachelor of
Engineering.
Ja, und ich bin noch dabei beim Studium und ich mache bin mitten im BWL-Studium.
Ja, genau, bei mir war es jetzt auch sehr viele Jahre Wirtschaftsingenieur, Fachrichtung Maschinenbau.
Was gescheit halt.
Genau, was ordentliches.
Aber das ist nämlich vielleicht, also drum ist dieses Thema vielleicht auch interessant, nämlich du sagst auch viele Jahre, das heißt, wenn man so jetzt als normaler Zuschauer immer wieder hört, ja, studiert da, ist noch beim Zoll und am Ende des Tages kann sich niemand genau vorstellen, ja, okay, gut, ein Studium, da muss man ja auch hingehen und hat gewisse Anwesenheiten und so weiter. Was gibt es denn da, gerade was Studium angeht, für ein System, dass das vielleicht auch funktioniert, dass man, weil ich nehme jetzt mal an, das funktioniert natürlich schon so, dass ihr auch Prioritäten im Sinne des Sports setzen könnt, in der Saison, in der es vielleicht mega gut läuft, dass man sich da keine 10 Prüfungen auflädt, etc.
Ja, ich glaube, bisschen unterscheidet sich da jetzt unsere beiden Studien. Bei mir war es damals, wo ich 2013 in Kempten an der Hochschule angefangen habe zum Studieren. Da gab es auch dieses ganze Online-System noch nicht in der Form, wo es jetzt das heute gibt. Natürlich Moodle und so gab es schon, aber einfach nicht so flächendeckend verbreitet. Bei mir war das dann wirklich ein Präsenzstudium, wo aber mir Kempten als Partnerhochschule der Spitzensport, was er ja offiziell auch wirklich ist, da einfach die Möglichkeit gegeben hat, quasi mein Studium in der Form zum Strecken, dass ich jetzt da nicht an die Regelstudienzeit gebunden bin und dass ich da einfach quasi die Zeit habe. Aber es war so, dass es ein ganz normales Präsenzstudium ist, sprich, ich habe jetzt da nicht irgendwelche Prüfungen irgendwo zwischen reinschreiben müssen sondern musste die quasi zu den Prüfungszeiten, also entweder Juli oder Januar, Februar schreiben und halt auch die Vorlesungen besuchen oder mir das Material von Kommilitonen oder von der Hochschule, von dem Laufwerk einfach runterladen. Und da war es jetzt halt einfach so, dass ich die Wintersemester nahezu immer eigentlich als Urlaubssemester mir quasi genommen habe und dann aber das Sommersemester dann schon eigentlich mindestens wie normaler Studenten vollwertiges Semester gemacht habe mit bis zu, ich glaube, das meiste waren mal 7 oder 8 Prüfungen.
Aber was sich mir erstmal als Frage stellt, ist, also noch dazu, für alle, die es nicht wissen, dass in Kempten die Uni, das ist eine Fachhochschule, was wiederum bedeutet, so da kann ich jetzt auch nicht an diese eine Partneruni gehen und erstmal alles studieren, was mir irgendwie in den Sinn kommt, Sinologie, evangelische Theologie oder was auch immer es für Studiengänge einen vielleicht mal irgendwo reizen. Aber das Thema Reizen finde ich insofern interessant, weil, also wie entscheidet man denn, okay, was studiere ich jetzt, wenn man eigentlich mitten in einem so fixen und in eurer beiden Fälle auch ja einem vielversprechenden, erfolgreichen Berufsweg ja erstmal drinsteckt?
Bei mir war es wirklich damals so, dass ich sage, okay, Online-Studium, muss man natürlich auch der Typ dazu sein, dass man sich das wirklich selber beibringt. Zum anderen waren halt da einfach die Angebote echt schwierig. Und deswegen war Kempten wirklich so von der Entfernung das, wo ich sage, das ist für mich so das Möglichste oder das Einfachste. Zudem hat da auch der Prachtkai, also unser Sprungtrainer und unser Heimtrainer hier dort auch studiert und hat da schon gewisse Erfahrungen gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, was gibt's was ich mir vorstellen könnte in Kempten zum Studieren. Wie du schon sagst, da ist das Angebot jetzt auch nicht wirklich unbegrenzt, sondern gerade also Maschinenbau, also schon eine sehr technische Orientierung, auch das Tourismus war damals noch nicht so der riesige Studienzweig, die er jetzt ist, und die Kombination aus Maschinenbau und BWL hat mich eigentlich gereizt, weil jetzt in der Schule war ich schon eher so mathematisch, also das Technische hat mir da gelegen, aber die Verknüpfung mit dem Wirtschaftlichen hat mich gereizt und deswegen bin ich so eigentlich zu dem Studium gekommen.
Fancy, wie war das bei dir?
Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Also ich habe eigentlich also ähnlich überlegt wie der Richie und wollte eigentlich auch am Anfang in Kempten studieren, aber bei mir war es dann ein bisschen, oder was heißt ausgefallener Studiengang war es nicht, aber eben auch Wirtschaftsingenieur, aber in die mit Schwerpunkt eben Elektrotechnik. Und das ist ein Studiengang, der ist jetzt sogar ausgelaufen, also dementsprechend wenig Nachfrage war nach dem Studiengang. Und dann war es halt so, dass bei mir eigentlich nicht möglich war. Ich habe mich eingeschrieben und dann habe ich es mir angeschaut und dann ist auch aufgefallen, hey, als Wintersportler wird das schwierig, weil so wenige nur studiert haben, dass teilweise die Prüfungen nur im Winter angeboten werden. Und das war halt dann, ja, dann war es halt klar, okay, das geht auf jeden Fall nicht. Und dann habe ich halt überlegt, ich wollte eigentlich, so in die Wirtschaft wollte ich auf jeden Fall in die Richtung. Und dann habe ich mich einfach dazu entschlossen, BWL zu machen, also ohne Elektrotechnik. Und da ging es über Jakob Lange, über den, der war auch schon in München oder in Ismaning an der Fachhochschule für angewandtes Management. Und da, da läuft das halt alles ein bisschen entspannter, sage ich jetzt mal. Das ist halt, die arbeiten beim Olympiastützpunkt zusammen und da kriegt man eine Förderung. Aber es ist halt eine private Hochschule, deswegen läuft das halt alles ein bisschen entspannter, sage ich mal. Da kann ich wie in der Schule die Prüfungen nachschreiben, Ende von der Saison. Da sind dann ganz viele Wintersportler, die halt dann zusammen ihre Prüfungen nachschreiben und die kommen da wirklich auf die Sportler zu. Und das war halt dann für mich, hab ich das angeschaut und das hat sich richtig gut angehört und das ist jetzt auch wirklich top. Das war vielleicht nicht ganz so stressig, oder ist jetzt vielleicht nicht ganz so stressig, wie es beim Richie teilweise war, wenn ihr das so mitbekommen habt. Deswegen, ja, so bin ich da.
Glaub. Aber wie weit bist du mittlerweile?
Ich bin im dritten Semester. Also ich bin jetzt seit 2 Jahren studiere ich. Also ich habe jetzt so meine Geschwindigkeit oder mein Plan ist so immer 1 Jahr, 1 Semester, dass ich das grob schaffe. Ich habe überhaupt keinen Stress, aber ein bisschen was will man halt doch vorwärts bringen. Und so bin ich jetzt im Zeitplan, sage ich jetzt mal. Und wenn es ein bisschen weniger wird, wird es ein bisschen weniger. Und wenn ich vielleicht mal mehr schaffe, dann schaffe ich mal mehr. Also das ist dann jetzt nicht so wichtig.
Aber war das dann für euch so, hey, ich will neben dem Sport auch mal wieder was für den Kopf tun? Oder denkt ihr dann schon so an das, was halt nach dem Sport irgendwann mal kommt?
Ich glaube beides, oder?
Ja, es ist schon eine Kombination aus beiden. Also es nur anfangen, was zum Studieren, weil man was für den Kopf braucht, ist dann auch vielleicht der falsche Weg, sondern man sollte sich schon so ein bisschen im Hinterkopf haben, macht es Sinn, dass ich das vielleicht auch nach der Karriere verwenden kann. Jetzt bei uns, ich glaube, in unseren beiden Fällen wissen wir ja auch nicht, oder ich habe, wo ich es angefangen habe, einfach auch noch nicht gewusst, wo geht die Reise sportlich oder wie lang geht die Reise, wo geht die hin und dass die mich jetzt natürlich so weit und so erfolgreich bringt, den mir damals jetzt auch nicht so erträumen lassen und deswegen war das halt da einfach so ein zweites Standbein zu haben, wo ich auch, sage ich mal, einfach einen doppelten Boden irgendwo habe für ja, Eventualitäten, die der Leistungssport einfach tagtäglich irgendwo offen hält, dass das auch ganz schnell vorbei sein kann.
Ja, das finde ich auch, das muss einem einfach auch klar sein, wenn man, es kann immer schnell gehen, also und da ist, glaube ich, so eine gewisse Sicherheit, einfach wenn man sagt, okay, wenn ich jetzt von heute auf morgen aufhören müsste, was weiß ich, Verletzung oder was da alles sein kann, dass man dann sagt, okay, dann bin ich halt einfach normaler Student wie andere in dem Alter. So ist bei mir halt, das denke ich mir ab und zu. Da habe ich so die Sicherheit. Aber klar, bei uns ist, glaube, man will auch einfach im Kopf ein bisschen was, eine Aufgabe haben, vor allem wenn man dann, man weiß ja nicht, also es wird sicher gehen, dass man irgendwie im Sport dann unterkommt, wenn man jetzt nichts studiert, dass man Trainer wird oder ja, irgendeine Funktion findet man schon. Ich glaube, mit den Titeln, die Richie hat und ich ja jetzt auch schon mit dem Olympiasiegertitel, sage jetzt mal, da kriegt man schon irgendeinen Job, wenn man es drauf anlegt, aber ich glaube, so will man dann ja auch nicht irgendwo reinrutschen und ja, ich glaube, ein bisschen Anspruch hat man an sich selber, deswegen ja.
ja, zudem nimmt es irgendwo auch den Druck, wenn man immer weiß, man hat neben dem Sport einfach was und setzt nicht alles auf eine Karte. Das befreit ja dann auch irgendwo so von dem, sage ich, es muss nicht funktionieren, sondern ich mache den Sport, weil mir unglaublich viel Spaß macht und meine Passion ist. Und wenn es nicht mehr sein sollte, dann gibt es auch immer noch was daneben. Und was ich jetzt auch für meinen Teil finde, warum ich auch das Studium im Kempten nicht im Nachhinein auch wieder, also in der Situation, wie es damals war, auch wieder machen würde. Ich habe schon auch viele, viele coole Leute kennengelernt, da Freundschaften geschlossen und ja, so ein bisschen zumindest das Studentenleben gerade im Frühjahr auch genossen.
Das ist doch cool, aber jetzt, du hast zwei Sachen angesprochen und das, ich finde es ja herrlich, weil wir wirklich sehr wenig über den Sport tatsächlich sprechen, dass du, Johannes, als du angefangen hast zu studieren, noch nicht wusstest, wohin die Reise geht, wie weit es geht und so weiter. Jetzt bist du ja doch ein bisschen an einem anderen Punkt. Und du meinst auch, es entspannt einen so ein bisschen, eben wenn man weiß, da gibt es noch was und das taugt mir vielleicht auch. Du musstest viel über deine vergangene Saison schon sprechen, über den letzten Sommer etc. Jetzt sind wir schon mal einen Schritt weiter. Bist du aktuell an dem Punkt, wo du sagst, du bist entspannt?
Ja, doch. Also natürlich völlig entspannt. Vor so eineinhalb Wochen vor der WM wäre jetzt auch gelogen. Da ist schon ein bisschen ein Kribbeln da. Das ist definitiv so. Aber ich sage mal so, ich bin mit der Entwicklung, wie ich es über den Sommer, jetzt auch über die Saison genommen habe, doch echt zufrieden und stolz, dass ich mich sage, irgendwo oder letzte Saison war echt schwierig, dass ich mich da so weit wieder jetzt rausgekämpft habe und vor allem, weil das hört sich dann so rausgekämpft, so kämpferisch an, jetzt auch wieder diese gewisse Lockerheit, die es einfach gerade in unserem Sport auch braucht, dass es einfach echt wieder Spaß macht und jetzt auf die nächsten eineinhalb, zwei Wochen hier in Oberstdorf freue ich mich auf alles, was da kommt und ja, wie das genau aussehen wird, das weiß nur keiner von uns und ich freue mich jetzt. Ich bin auf eigentlich genau in dem Punkt, wo ich sagen kann, ich bin leistungsmäßig in so einem Range, dass ich sagen kann, wenn ich wirklich das umsetze, wo ich mir jetzt erarbeitet habe, kann an Tag X wirklich wieder alles passieren und deswegen freue ich mich jetzt richtig drauf.
Und weißt du, wo die Reise noch hingeht für dich selber?
Sportlich jetzt oder also über die Saison gesehen raus?
Über die Saison gesehen.
Ja, ich glaube, solange das Feuer jetzt wieder, das jetzt in mir brennt, noch so lang da ist und mir das so Spaß macht, schon eine Zeit lang sich da festzulegen, das ist immer schwierig. Ich glaube, wenn der Punkt kommt, dann, das hört sich so abgedroschen an, aber das merkt man, glaube ich. Ich habe das natürlich schon auch jetzt in den letzten Jahren, wo in Seefeld war ich gut drauf, lief vielleicht nicht so. Gerade der Teamwettkampf war dann irgendwie so irgendwie uncoole Erfahrung, wo ich da so ja nicht gut gelaufen bin, um so vorsichtig auszudrücken. und dann die Saison danach, wo ja auch viele Tiefs dabei waren, da fragt man sich natürlich schon, warum macht man das oder wie. Das war dann nicht immer spaßig, aber jetzt so mit dem Drive, wo es jetzt aktuell geht, auf jeden Fall, wo ich einfach noch spüre, dass mir der Sport noch viel gibt und dass ich noch viel geben kann. Und solange das nur so ist, da bin ich auf jeden Fall nur da zu finden.
Seefeld, Coco, ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, um nochmal in die Tiefe zu gehen. Keine Angst, nicht in diesen Lauf, aber zum Thema Nerd Talk. Wir haben nämlich einige Fragen schon vor zwei Wochen per E-Mail und ich glaube auch per Instagram bekommen. Coco, du hast sie, glaube ich, bei dir präsent und da waren ein paar Sachen dabei, die wollten wir letzte Woche schon besprechen. Und dann dachten wir uns aber, nee, wenn wir die Woche drauf noch einen Kombination-Experten mehr dabei haben, dann macht es dann Sinn.
Yes. Der Daniel hat uns ein paar Fragen geschickt und eine Frage lautet, was haltet ihr von folgendem Seefeldformat? Erster Tag, 10 Kilometer Massenstart und Sprung. Zweiter, dritter Tag, Gundersen, so wie es aktuell ist.
Dann quasi, also am letzten Tag auch die 15 Kilometer.
Ja, genau.
Ja, also es, so wie es aktuell ist, ist es schon so drei Tage das Gleiche für den Zuschauer. ist es jetzt nicht so, als ob das jetzt 15 oder 15 Kilometer sind, merkt dann natürlich an der Länge, aber vom Prinzip her bleibt es gleich. Und oft ist es so, dass sich die Abstände eigentlich immer aufsummieren. So einen Massenstart als Auftakt wäre auf jeden Fall, gerade weil es auch in unserem Reglement so drin ist, dass man das eigentlich auch machen könnte. Auf jeden Fall wird es das bisschen aufbrechen und dann noch ein bisschen mehr dieses Triple Feeling vielleicht auch neu entfachen, sage ich mal.
Ja, also ich glaube, das wäre schon eine coole Idee. Wir reden ja auch oft über Formate und so. Und der Massenstart, der war jetzt, seitdem ich im Weltcup bin, habe ich ja genau ein Rennen gemacht im Massenstart. Und das war eigentlich echt ein cooles Rennen. Das war sau eng, war dann auch noch spannend beim Springen. Und ja, dann hat sich jeder so gewundert, wieso eigentlich gar nicht mehr. Und also im Triple wäre das sicher eine Option.
Allerdings ist natürlich so ein Massenstart dann auch wieder recht eher sprunglastig und gerade auf so einer Strecke wie jetzt in Seefeld, wo doch viele Flachpassagen dabei sind, wird es da der Läufer schwer haben, wegzukommen. Wir haben natürlich auch schon mal ein bisschen so und im Team intern so ein bisschen diskutiert, ob mal so ein Einzelstart ist, wäre für uns ganz komisch, aber so wird es auf jeden Fall mal so einen wirklichen Läufer Rennen mal sein, wo wirklich eher so der gegen die Uhr da hat dann schon der richtig gute Läufer eher den Vorteil.
Das sieht man halt dann vielleicht auch Stärken bei manchen Läufern, die man sonst nicht sieht, weil bei uns geht es schon manchmal unter, dass manche eigentlich echt richtig gute Läufer sind, aber dann halt am Schluss vielleicht in der letzten Runde einfach nicht mehr nochmal einen Zahn zulegen können und dann von der Platzierung gar nicht so gut rauskommen. Und ich glaube, da werden sicher andere Läufer dann vielleicht vorne dabei, wie es so sind. Also klar, die guten Läufer sind da auch gut, aber es gibt eben Leute, die können sich halt ein Rennen einfach sehr gut einteilen und vielleicht nicht so schneller, langsamer, wo das halt nicht so gut tut. Und das wär sicher mal spannend zum Sehen.
Ja, was ich sagen wollte, war es früher nicht so, dass man im Massenstart erst gelaufen ist und dann sogar noch zweimal gesprungen ist?
Ja, genau, ganz früher quasi vor diesen 10-Kilometer-Regeln. Also da war der, also bevor jetzt nur Einsprung 10 Kilometer gab, war der Massenstart aber auch 10 Kilometer lang. Deswegen verwirrend. War es tatsächlich so, zwei Sprünge, also erst laufen, dann zwei Sprünge, die dann sogar ohne Haltungsnoten, sondern nur mit irgendwie Telemark, gab dann Abzüge. Also das war dann sogar mit zwei Sprüngen. Also der war schon sehr, sehr sprunglastig.
Man muss bei dem Triple dazu sagen, halt, wenn so ist, wie es aktuell ist, dass der Jarl Rieber halt einfach, ja, man muss einfach sagen, der ist halt einfach eine Klasse für sich. Und wenn der halt dann dreimal einen guten Tag hat, ist es egal, was das für ein Format ist. Wenn sich's aufsummiert, dann ist der halt vorne weg. Das gibt's in anderen Sportarten auch. Also, ich glaube, das ist einfach nur.
Fußball-Bundesliga.
Ja, ich glaube, das kann man hinbiegen, wie man will. Es wäre dann, wenn einer einfach einen brutalen Lauf hat, dann ist der vorne weg, egal was man für ein Format hat. Aber man kann es schon generell, glaube ich, ein bisschen spannender oder abwechslungsreicher gestalten.
Ja, genau, abwechslungsreicher. Die Spannung ist natürlich, ich stehe natürlich immer vom Rennen zu Rennen unterschiedlich, aber auch für uns Athleten abwechslungsreicher machen.
Gibt es so bestimmte Formate, die ihr euch vielleicht wünschen würdet?
Vielleicht den Einzelstart mal so als Test. Also man kann es nicht. Wir wissen es, glaube ich, alle nicht, wie es sich dann auswirken wird. Es wäre sicher für einen Zuschauer jetzt nichts so brutal Spannendes, der Lauf an sich, dass man sagt, man macht erst einen Einzelstart und dann springt man. Aber ja, also.
Aber weißt du, wie du das dann machen musst? So ein bisschen wie im Biathlon, die Sprungski auf den Rücken. Du läufst zur Schanze hoch und dann wird gesprungen.
Ja, genau.
Berglauf. Seefeld bietet sich an, da kann man eigentlich fast bis hochlaufen, über den Skihang. Das geht top.
Ja.
Stimmt.
Das ist ein Spektakel. Solche Event-Ideen musst du einfach an deinen Sponsor weitergeben. Findest du sie noch für solche Wahnsinnigkeiten?
Die werden ganz sicher für so was Verrücktes offen, ja, aber ob die FIS da mitspielt, das ist was anderes. Und ob wir uns dann nicht ein bisschen lächerlich machen mit unserer Sportart, aber ja, wir müssen es mal probieren. Aber ja, ich glaube, ein Massenstart würden, wenn das einfach öfters mal im Weltcup dabei wäre, hätte, glaube ich, niemand was dagegen.
Ja.
Was haben wir noch für Fragen, Coco?
Eine weitere Frage ist, wer sind für euch die besten 6 Sprinter in der NOCO?
Das ist halt schwierig. Man muss sagen, aktuelle Athleten oder also vielleicht Athleten, die schon aufgehört haben, und dann kommt es natürlich auf den Zieleinlauf an. Zum Beispiel der Graber hat wahrscheinlich der Stärkste, wenn es leicht bergab geht. Oder da, der hat einfach so einen langen Schub, sage ich jetzt mal, den, wo es bei uns nicht so oft gibt. Aber es ist schwierig und es kommt natürlich auf die Verfassung drauf an. So wie dieses Jahr habe ich halt einfach brutal gute Form gehabt im Zielsprint eine Zeit lang, und der Richie hat vor ein paar Jahren, wenn du dann in dem Lauf drin bist, dann hast du natürlich auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und dann, wer dann aktuell dann immer die besten Sprinter sind, ist schwierig.
Aber es geht schon. Also
aber Johannes, gib uns mal drei.
Gib uns mal drei. Aktuelle.
Aktuelle.
Ja, dann würde ich auf jeden Fall einen Rieber aussagen, einen Finzi und einen Grabak. Sind schon immer noch...
Okay.
Jetzt so, weil der Grabak schon immer, gerade wie der Finzi sagt, auf schnellen Zielsprints, da ist aber der Finzi auch mit der Frequenz, die er gehen kann, sehr, sehr gut. Und ja, der Rieber oder alle, die, man zehrt dann oft auch von, wenn man das öfters macht und da dann einfach vorne drin ist, da tut man noch so viel innervieren, das macht Spaß. Also ich habe das auch vor ein paar Jahren, wo es dann öfters gegen den Erik, also ich hätte es nicht mehr so blöd angegen, aber da, wo ich dann öfters da drin war, das macht schon Laune, da vorne mitzumachen.
Das sah auch immer definitiv nach gegen aus.
Ja, weil, nee, eigentlich ist es nicht gegen, sondern man kämpft ja da wirklich, in erster Linie kämpft man da tatsächlich gegen sich, weil es tut ja alles weh, und das so ein Zielsprint, auch wenn der Finzi jetzt den macht, der tut dem genauso weh, aber es macht schon auch irgendwie Spaß.
Ja, und es kommt natürlich oft, wenn man ja zum Springen, also wenn man halt nicht in die Situation kommt, dass man um die vorderen Plätze sprintet, dann so ein, es gibt sicher manchmal richtig geniale Zielsprints um Platz 24, aber die Sprinter, die nennt man da halt jetzt nicht. Und ja, ich denke, bei uns im Team sind eigentlich wirklich, also eigentlich alle relativ schnell im Sprint, würde ich sagen. Jeder auf, klar, der Erik ist jetzt vielleicht jetzt nicht der prädestiniert, also weil er halt einfach so ein hohes Grundtempo hat, ist, glaube ich, eher seine größte Stärke im Laufen, aber er kann auch richtig gut sprinten, der Richie sowieso, und eben, ja okay, der Manu Feist, der hat, ist jetzt vielleicht nicht der aller spritzigste am Schluss, aber so, man kriegt das halt auch immer oft nicht so mit, zum Beispiel der Juli Schmid, der ist bei uns, wenn wir im Training Sprints machen, wenn der topfit ist noch, dann ist das vielleicht sogar der schnellste bei uns im Team, also es ist immer ganz schwierig, dann so zum Sagen.
Das ist genau das, was das auch so schwierig macht zum Sagen. Wenn man jetzt halt, ich jetzt zum Beispiel 20 Sekunden auf den Finzi aufholen muss in der Runde davor, dann tue ich mir auf jeden Fall schwerer im Zielsprint, ganz egal, wie wir da dann wären, weil halt einfach schon viel aufgeholt wurde, und deswegen ist da vielleicht jetzt gerade auch ein Rieber auch auf meiner Liste und ein Grabak wieder. Oder Finzi, weil die halt einfach springerisch schon so gut sind, dass wenn es jetzt auch wirklich um die Podestplätze geht, da die noch nicht so angenockt sind, wie jetzt, wenn es zum Beispiel ein Erik die letzten Saisonen dann oft so viel aufholen musste oder ich. Und wenn man dann noch um die Platzierung sprintet, da ist man halt dann einfach schon so angenockt, dass das halt dann auch nicht mehr gut ausschaut.
Ja.
Ja, und so ist das, wie gesagt, immer so ein Lamy, der zu seiner Zeit auch alles niedergesprintet hat, war auch eben in der Position, dass er das Rennen von vorne gestaltet hat. Wer da vielleicht noch wirklich mit herausragend, damals der Manninen, da war es wurscht, von hinten, der hat es ja dann alle nur niedergemacht. Aber der war ja auch nur zwei Köpfe größer wie alle anderen.
Und der war wahrscheinlich jetzt, ja, der war halt, hatte eher nur die Langläuferstatur, was jetzt ja nicht mehr so häufig zu finden ist bei uns in der Sportart oder gar nicht mehr.
Ja, Nerd Talk, der war Olympische Spiele 2002 beim Langlaufsprint, glaube ich, sogar im Halbfinale. Ist der da so um
Achter Platz war da, glaube ich.
Okay, 7-8.
Stark. Aber trainiert ihr das auch ab und an im Training?
Also Sprinten, ja, auf jeden Fall. Einfach um die Schnelligkeit da zu haben. Aber da ist genau das Problem, was wir gerade beschrieben haben. Man kann das trainieren, aber es ist ja dann quasi im Rennen Zielsprint mit 15er Laktat in den Beinen und da fühlt sich das anders an als ausgeruht.
Ja, eine weitere Frage war, wo seht ihr eure Sportart in 4 bis 10 Jahren, auch in puncto Internationalität?
Vier bis zehn.
Ja, oder? 4 bis 10.
Okay, genau, 4 bis 10, ja. Also wahrscheinlich in 4 Jahren, vielleicht anders wie in 10 Jahren. In 10 Jahren kann ich es überhaupt nicht einschätzen, da kann sich viel tun. Es hängt dann, glaube ich, auch viel ab von einzelnen Athleten, wie die halt die Sportler dann in dem jeweiligen Land pushen. Aber ich denke mal, Österreich, Norwegen und Deutschland, also ich glaube, Österreich und Norwegen wird auf jeden Fall noch Weltklasse sein, wir wahrscheinlich auch. Aber wenn man so die Junioren aktuell verfolgt, dann schaut es gerade so ein bisschen aus, als wären da die Österreicher und Norweger ein bisschen voraus den Deutschen. Kann sich immer schnell ändern, das ist immer eine Momentaufnahme von einem Jahr. In einem Jahr kann wieder was anderes sein, weil da ein Jahr halt viel einen großen Unterschied macht, aber es wirkt gerade so, als hätten die vielleicht ein bisschen mehr Nachwuchs. So. Ja.
Ja, ich sehe das auch, vor allem, dass sich das jetzt mehr auf die großen Nationen konzentriert. Und es ist, glaube ich, in allen Nationen schwierig für die Kombination wirklich den Nachwuchs hochzuhalten, weil es halt einfach eher eine aufwendige Sportart ist. Das war schon immer so, ist schon immer so. Jetzt ist es gerade schon so, dass es eigentlich zwischen 3-4 Nationen, wenn man die Japaner vielleicht noch als 5. zunimmt, wo sich schon sehr viel konzentriert. Und wir müssen da einfach aufpassen, dass die kleinen Nationen da wirklich uns quasi nicht runterfallen, weil wir haben jetzt schon immer zu kämpfen, quasi genügend Teams für eine Staffel, für einen Teamsprint zu haben. Und gerade auch für große Ereignisse sieht es dann halt auch schwierig aus, wenn es da halt mit 8 Nationen oder mit 6 Nationen teilweise dann in die Rennen geht. Und unabhängig, wie jetzt da wir Deutsche dastehen, aber ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da wirklich genügend Nationenvielfalt beibehält. Aber ja, ist ein schwieriges Ding. Da müssen wir uns zum Glück keine Sorgen machen, aber ich sehe das schon gerade in 10 Jahren kritisch.
Aber glaubt ihr vielleicht, weil das haben wir jetzt bei dieser Zukunftsentwicklung gar nicht mit drin, aber es ist, würde ja ein Faktor sein, dass zu diesem Thema Internationalität und vielleicht auch bei euch vermeintlich kleine Mannschaften, dass da der ja jetzt neu entstandene Damenweltcup vielleicht auch zu beitragen kann, dass sie vielleicht doch auch in Nationen, die bei euch vielleicht klassisch nicht so groß sind, die Sportart populärer wird durch den Damenweltcup?
Mit Sicherheit.
Ja, auf jeden Fall, weil es das Gefüge ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern auch einfach durcheinander wirbelt. Wenn man jetzt mal sieht, als Amerikanerin, die Tara Garrison-Motes würde da mit so einem Mixteam, denen ja auf jeden Fall helfen, oder die Italienerin, wo auch ein starkes Damenteam haben, so wie die Japanerin, wo dann einfach, ganz schnell dann andere Nationen auf dem Podest stehen und das auf jeden Fall dazu beitragen kann, weil da geht's jetzt nicht bei Null los, aber ich sage mal so, da können andere Nationen auf jeden Fall, da ist der Vorsprung, sage ich mal, von den arrivierten Nationen noch nicht so groß, dass man sagen kann, was vielleicht viele Nationen, sicher auch wie die Schweiz zum Beispiel, wo gar keine Kombinierer mehr hat, wo man sagt, da sind die jetzt so weit enteilt, sage ich mal, die großen Nationen, dass es für uns keinen Sinn macht, zu investieren. Und da sehe ich auf jeden Fall Chancen drin, dass sich da das ein bisschen durchmischt, was uns auf jeden Fall gut tun wird.
Es kann ja dann vielleicht so sein, dass durch irgendwie Erfolge in den Damen, bei den Damen jetzt die nächsten Jahre, wo es noch nicht so, wo eben, wie du Ritchie sagt, der Vorsprung noch nicht so da ist von den arrivierten Nationen, dass durch das dann die Förderung halt in die komplette Sportart fließt, weil es ist ja bei uns auch so, wir haben auch nur die Fördermittel, weil die Medaillen halt auch da waren die letzten Jahre. Da tut sich ein Langlaufsport oder viele Sportarten tun sich da auch schwer in Deutschland. Und wenn das dann vielleicht bei den Damen in Amerika, wenn die dann alles abräumt, die Terra, dass da dann vielleicht auch wieder vom Start dann halt wieder was reinkommt. Und so kann man das schon hoffen. Aber ja, ich glaube, das wird eine sehr, sehr schwierige Challenge, da die nächsten, vor allem so in 10 Jahren, da unseren Sport weiter in so beizubehalten oder noch vielleicht besser und vielfältiger zu machen. Und ja, weil das ist halt, wir sind dann immer so ein bisschen neidisch auf den Biathlon-Sport, weil da, wenn man halt in der Staffel sieht, wie viele Nationen, das ist halt unglaublich. Klar, das geht als Kombinierer, man kann jetzt nicht einfach nach Griechenland gehen und sagen, hey, wir brauchen 4 Kombinierer, hat jemand Bock? Man muss halt erstmal die Schanze runterkommen und da tun sich die Skispringer schon schwer, mehr Nationen zu finden, und dann muss er noch Skispringer finden, die dann auch noch die Leute rumkommen. Also das ist schon einfach nicht so einfach.
Aber was
glaubst du? Das ist halt auch. Ja, Entschuldigung.
Aber ich wollte nur noch fragen, ganz kurz daran anschließen, was glaubt ihr eben, weil das ja gerade so ein kompletter Neustart, kann man gar nicht sagen, aber ein Start ist, was glaubt ihr, wo so in 4-5 Jahren der Damensport steht bei euch?
Ich glaube, dass der sich extrem rasant entwickeln wird. Das sieht es vor allem, sage ich mal, an der Gida Westwold Hansen, die da jetzt wirklich alles abräumt, gerade im Juniorenbereich, aber ich glaube auch bald im Seniorenbereich, die wirklich da die letzten Jahre eine coole Entwicklung genommen hat und jetzt auf einem Level ist, wo es echt extrem gut ausschaut. Und ich glaube, da haben einige Mädels das Potenzial, da genauso nachzuziehen. Und das wird die nächsten Jahre, das Niveau wird extrem schnell steigen. Und wenn man da, sag ich mal, den Anschluss verpasst, wird es immer schwieriger. Also ich glaube, da wird extrem viel Gas geben und 3-4 Jahren wird es ein richtig interessanter, also noch interessanterer Sport werden, weil da auch die Spitze da sein wird und dann wird auch so ein Mixteam richtig cool ausschauen.
Ja, vor allem in der Spitze glaube ich, dass da sich schnell, weil das schaut jetzt schon bei den besten Athleten nicht so schlecht aus. Also, und wenn in 4-5 Jahren werden sich die besten Athleten nochmal absetzen, glaube ich. So in der Breite wird es halt die Challenge und da wird es schwierig. Aber ja, ich glaube, das wird sich besser entwickeln, wie man sich jetzt vielleicht vorstellt, wie es jetzt aktuell, weil jetzt einfach nur wenige Sportlerinnen da sind, die halt sehr jung sind. Aber wenn die alle dabei bleiben und sich entwickeln und wieder Nachwuchs nachkommt, dann glaube ich, schaut es nicht so schlecht aus.
Also könntet ihr euch schon vorstellen, dass Damen- und Herren-Weltcup dann auch an einem Ort ist, wie zum Beispiel jetzt auch im Biathlon immer?
Ja, ich kann es mir vorstellen und ich hoffe es auch, weil das einfach irgendwo extrem viel Sinn macht, gerade bei unserer Sportart, wo es ja jetzt auch gerade von der Produktion, auch TV und auch Veranstalter-Sicht schwierig ist, was zum Finden. Und deswegen macht es einfach Sinn, da die Synergien zum Nutzen.
War es das mit den Fragen, Coco?
Yes, that's it. Obwohl, nein, stopp. Eine Frage haben wir noch. Die hat jetzt eigentlich gar nichts mit dem zu tun, was wir gerade besprochen haben. Und die lautet, warum bekommen die meisten A-Kader-Athleten einen Audi?
Da gibt es im DSV halt quasi Kriterien, die man erfüllen muss, dass man sich einen konfigurieren darf. Und die sind, dass man unter den Top 5 zu einem Gesamtweltcup oder eine Medaille.
Genau, da gibt es strikte Vorgaben und klar, ein erfolgreiches Team hat prozentual mehr Athleten, die Audis fahren dürfen, aber das ist schon immer ein Privileg und das nicht selbstverständlich ist und auch für mich war das in der letzten Saison dann hinten raus eine ganz schöne Challenge.
Aber da schielt man dann schon.
Ja.
Ach, das ganze Jahr läuft scheiße, reise ich nur zum letzten Weltcup. Ach so, ja, es geht noch um den Audi.
Halt auch mal nach Russland fahren oder so. Ah nee, da gibt es bei uns ja auch keinen Weltcup.
Muss man Prioritäten setzen.
Ja, hilft nichts.
Also dementsprechend muss der dann auch jedes Jahr wieder abgegeben werden.
Genau.
Ja, top, dann sind wir auch schon durch.
Ja, cool, dann vielen Dank an den Daniel für diese Fragen. Ihr könnt uns weiterhin immer kontaktieren über Instagram @ski.happens.pod oder per E-Mail an wintersport@m945.de, wenn ihr Fragen und Themen habt, die wir hier besprechen sollen. Und dann, Johannes, vielen, vielen Dank und
sehr gern.
Bis bald.
Ja, sehr gern.
Ich hab's vorhin schon gesagt, Moritz, du warst noch unterwegs, kurz vor unserer Aufzeichnung. Erzähl doch mal, wofür.
Ja, der Punkt ist, Wir brauchen nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden. Ab nächster Woche ist Nordische Ski-WM in Oberstdorf. Und es gibt eine schlechte Nachricht. Trotz langem, langem Kampf wurde es uns leider nicht gestattet, weil auch die Medienplätze sind begrenzt bei dieser WM wegen Corona, dass wir vor Ort sein können. Deshalb bin ich jetzt gerade in Oberstdorf und habe mir noch ein paar Stimmen gefangen, soweit es Corona-konform ging, weil wir werden natürlich ein breites Programm für euch haben zur WM. Und zwar gibt es zu jedem Wettkampftag eine Folge, die am selben Tag auch noch rauskommt. So ein bisschen wie wir das bei der Verschanztournee gemacht haben, mit einer sportlichen Analyse. Und dazu gibt es dann eben, was ich gerade meinte, ein paar Geschichten außenrum. Was bedeutet eigentlich eine WM für Oberstdorf? Oder wie waren die letzten WMs in Oberstdorf und was ist dieses Mal anders abseits des Offensichtlichen? Da haben wir einiges für euch. Und wir werden natürlich ab und an auf unsere größte Hoffnung, auf dich, Finzi, verzichten müssen. Aber du meintest, du kannst uns vielleicht doch auch ab und an berichten.
Ja, ich werde auf jeden Fall mal ein paar News aus der Schneeflocke, wie wir es schon mal hatten, aus der Blase, aus der Bubble, mal den einen oder anderen Ton werde ich schon von mir geben. Ich werde nicht komplett raus sein, also ein bisschen News werde ich schon schauen, dass ich zusteuern kann.
Genau, also während der WM, an jedem Wettkampftag, eine Folge She Happens Analyse, buntes Neues aus der Schneeflocke. Haben wir ganz viel im Programm für euch und, ach so, na klar, nächste Woche steht da auch noch eine Folge im regulären Rhythmus quasi an und da haben wir eine, ich würde sagen, etwas besondere Tournee, ich bin schon, zu viele Gespräche heute, eine WM-Vorschau für euch. Guck, ob ich irgendwas vergessen.
Nee, gar nicht. War alles
dann drin. Möchte ich abschließend nur noch sagen, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hört uns doch nicht nur, sondern abonniert uns auch, da wo ihr uns hört. Und wenn es die Möglichkeit gibt, freuen wir uns auch immer über sogenannte Ratings. Einfach auch, weil das dazu hilft, dass vielleicht noch mehr Menschen diesen Podcast finden können. Und damit, glaube ich, haben wir alles kundgetan, was es heute mitzuteilen gab. Vielen Dank. Finzi, gute letzte Vorbereitungswoche.
Merci.
Coco, du steckst im Prüfungsstress. Gute letzte Prüfungswoche.
Danke.
Viel Glück.
Und dann?
Danke.
Und dann hören wir uns zur WM. Ich hab Bock.
Ich auch.
Auf jeden Fall.
Haut rein.
Ciao.